Was hast du?
Pokémon Center ETBs bekommen. Es gibt ja bei Pokémon gibt's ja die hinten die Dinger, die Kisten. Und die gibt's auch seit 1,5 Jahren mit einem Pokémon Center Stamp. Und diesen Stamp hast du auch auf den Karten drauf. Und die haben limitierte Print Runs. Hat die Pokémon Company gemacht, um so ein bisschen Leute langsam moralisch darauf vorzubereiten, dass es auch irgendwann mal nummerierte Karten oder limitierte Karten bei denen geben wird.
Und für was steht ETBs?
Elite-Trainer-Box. Bist du drin? Richtiger
Und
Karten-Podcaster ist das.
wo
Scheiße.
bestellt man die? Also wo hast du die bestellt?
Pokémon Center Germany. So, und die hat einen Drop gehabt. Da habe ich welche gekriegt. Kriegst immer nur 2 Stück, wenn du sie dann kriegst. Und hab dann die eine natürlich ehrenvoll für den doppelten Preis verkauft, wie sich das gehört. Und hab dann quasi mein Exemplar wieder drin gehabt. Und gestern Abend hieß es auf einmal, die haben wieder einen Restock. Und so konnte ich wieder 2 neue Boxen bestellen für 120 € und kann die verkaufen für 300.
Wieso einer bist du? Der Flipper ist am Start.
Ja, sicher, sagt er, der seine Stellung mit dem Podcast ausnutzt, um sich auf jede Card Show zu schleichen mit VIP-Tickets.
Natürlich.
Natürlich.
Ja, wir sind am Start wieder. Hier wieder zu zweit an diesem doch etwas späteren Zeitpunkt für den Das Hobby Podcast. Aber wir haben gesagt, wir bringen den heute auf jeden Fall noch raus und freuen uns, dass wir wieder so zwei, drei Themen haben, über die wir ein bisschen mehr quatschen können.
Freut mich. Schön, dass wir heute Zeit haben, weil, wenn wir uns ehrlich in die Augen blicken, vielleicht haben wir auch ein bisschen verbaselt, dass heute der Podcast kommt. Deswegen nehmen wir quasi on demand auf, wie man das so schön sagt.
Diese Zeit ist aber auch wirklich krass. Also
Ja.
so gefühlt diese, wir haben das ja auf 2 Wochen Rhythmus. Übrigens, es kann sein, dass sich da an dem Rhythmus auch bald was ändert und dass ihr uns vielleicht noch ein bisschen öfter hört. Kann natürlich passieren. Aber dann fällt es uns vielleicht eher auf, weil diese 2 Wochen, ich dachte, wir haben doch erst letzte Woche aufgenommen, aber es ist dann doch wieder
Ja,
2 Wochen her.
das stelle ich aber auch immer fest. Also das hatte ich, bevor die Kleine kam, gar nicht so schlimm. Aber seitdem meine Tochter da
Ja,
ist, die
ist
Zeit
krasser.
rast. Das ist wirklich, also unabhängig dessen, dass sie gefühlt jeden Tag weiter wächst und ich mich auch letztens gefragt habe, krass, wie groß bist du eigentlich geworden? Man verliert so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit. Ich hätte auch wirklich einen Geldbetrag drauf gesetzt, dass wir letzte Woche aufgenommen haben. Und dann war ich, glaube ich, gestern im Stream. Und Markus ist dann aber auch so ein Mindset-Coach, der dir dann live on Stream schreibt: Ew, scheiße, Alter. Wir haben den Podcast für
Alla.
morgen noch nicht aufgenommen. Und ich dachte mir, okay, Markus, ich höre die Information. Was soll ich jetzt tun? Und aber deswegen nehmen wir das Ding heute auf. Spielt ja auch keine Rolex, wie wir in Düsseldorf sagen. Kommt ja trotzdem am Freitag raus.
Genau.
Ne?
Ja, ich musste raus aus meinem Kopf. Ich dachte vielleicht, dass du nach dem Stream dann sagst, ach komm, lass noch schnell aufnehmen, aber dann war es, glaube ich, ein bisschen länger gestern.
Ging eigentlich, ich habe gestern gar nicht so lange gestreamt. Ich habe momentan, das hatte ich auch gestern im Stream ja auch gesagt, weil Leute gesagt haben, ja, ne, lass doch mal wieder zocken und so. Und das habe ich ja auch mal ausprobiert. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute, die halt bei mir jetzt einschalten, die haben halt auch Bock über Karten zu reden. So die Karten gucken, Preise, YouTube-Video mit Kartenbezug. Und das war auch so ein bisschen ein Learning, was ich dann auch gezogen habe. Es wird ja nicht besser, desto länger man streamt. Ne, da mache ich lieber kompakt, 1,5, 2 Stunden, wirklich Karten oder eure Instagram-Profile oder wie auch immer. Und habt dann eine gute Zeit und hol das meiste für oder das Beste für alle Beteiligten raus. Weil das ist ja auch eure Zeit am Ende des Tages. Und das mit dem Zocken, das machen wir nochmal. Aber deswegen sind meine Streams in der Regel um 10:30 dann durch.
Aber was wir ja schon mal nutzen können, wenn wir das hier gerade so on demand aufnehmen, was bald ansteht, ist ein kleines Jubiläum tatsächlich von dem Das Hobby Podcast tatsächlich. Ich habe letztens mal reingeguckt, wann eigentlich wir die erste Aufnahme beziehungsweise wann das Ganze aufgemacht worden ist. Und da war Stand der 31.8. ist der Podcast geboren, der Das Hobby Podcast ist tatsächlich dann bald 5 Jahre her, also 31.8.
Krass.
Ist ein fettes Jubiläum. 31.8.2000, was war es dann, wenn es vor 5 Jahren war?
21.
2021, genau.
Was mich mal interessieren würde, wie bist du denn eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt ein Podcast Not tut?
Ich hatte damals ehrlicherweise immer so im Kopf, mal einen Podcast auszuprobieren, ohne irgendein Thema im Kopf zu haben. Und dann
Das
hatte
ist
ich
bei Podcasts meistens immer am besten, wenn man sich einfach so
ja.
vors Mikrofon setzt und
Wollte
sagt
es mal
so, hallo.
ausprobieren. Funktioniert bei manchen tatsächlich ja ganz gut. Ich sag nur Hack. Die quatschen ja aber nur drauf los. Aber die haben ein bisschen auch andere Dinge zu erzählen. Auf jeden Fall hatte ich das im Kopf und ich hatte aber damals ja YouTube und Twitch gemacht und dann hatte Dennis ist da auf YouTube und Twitch auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, hat mich dann kontaktiert auf Instagram und hat dann gesagt, hier, wir haben ja auch, die hatten damals auf Twitch das Format Das Hobby mit Flimmy und da war regelmäßig auch Kiki dann zu Gast. Die haben das quasi auf Twitch gestreamt, wo Flimmy ein paar Fragen gestellt hat als Anfänger und Kiki dann immer die Geschichten rausgeholt hat. Und das hat aber dann zeitlich dann auch nicht immer so ganz funktioniert und lief aber auch schon da unter das Hobby. Und dann hatte Dennis gesagt, hier, eigentlich macht so ein Podcast Sinn und hatte dann mich gefunden und hat mich dann angerufen, haben zwei, dreimal telefoniert und haben gesagt, komm, wir testen das mal aus. Und so ist es eigentlich entstanden.
Krass. Willst du mal eine witzige Geschichte hören? Ich glaube, Flimmy weiß es gar nicht, aber ich kenne den aus meiner Nachtclub-Zeit.
Der ist DJ, ne? Das,
Ja, genau,
hatten wir
richtig,
mal
richtig,
überlegt, für die
genau.
Cardshows sogar
Ja,
zu.
genau. Also es ist wirklich Jahre her, Jahrzehnte fast, bin ja jetzt ja mit der 38 jetzt, also wirklich Jahrzehnte. Da war ich immer im 3001 in Düsseldorf feiern und Flimmy war da auch relativ oft immer am Start. Und haben dann so obligatorisch draußen bei einer Sportlerzigarette uns Blicke zugeworfen und kurz den Abend Revue passieren lassen. Aber das sind dann immer so diese Partybekanntschaften, die man dann macht. Aber witzigerweise blieb er mir immer in Erinnerung als unfassbar sympathischer Dude. Und ich fand es dann auch schade, dass man sowas verläuft sich ja dann auch einfach mit der Zeit, ne? Dann bist du nicht mehr in diesem Mikrokosmos drin und dann trennen sich da die Wege, aber witzig, dass man sich dann, also jetzt einseitig, im Hobby dann wiedergefunden hat, ein Stück weit. Ich nehme mir auch jedes Mal vor, in seine Show zu gehen und irgend so ein 3001-related Spruch rauszuknallen, aber dann ist immer irgendwas anderes. Das ist auch so verrückt, ne? Dass man auch nicht mehr so diese stundenlange Zeit am Abend hat, um also was zu machen. Okay, krass. Also das heißt, du warst dann immer der Meinung, lass das mal einen Podcast machen.
Ja.
Und hat hier echt lange gehalten, die Nummer.
Ja,
Schon
war
gut.
zwischendurch mal eine kleine Pause mit dabei, aber genau, die hat dann schon jetzt dann gut 5 Jahre gehalten. Weil und das, damals war es ja wirklich jede Woche. Ich glaube, wir hatten donnerstags, war damals der Tag, ich weiß gar nicht mehr. Und dann kam ja der Hobby Talk irgendwann dazu und dann kamst du dazu und dann. Ja, so hat sich das so ein bisschen, auch das Format so ein bisschen verändert, wobei das Hobby ja schon mehr oder weniger auch gleich geblieben ist. Wenn wir die Gäste auf jeden Fall am Start haben, streuen einfach immer mal hier so ein paar Schwerpunkt-Podcasts ein. Hobby Talk war dann relativ neu und das hat schon, ist schon ein spannender Werdegang. Und vor allen Dingen, wir gucken uns ja schon auch die Hörerzahlen immer an und sehen, was das auch für einen Lauf genommen hat jetzt inzwischen. Das ist schon ein gutes, ein schönes Gefühl auf jeden Fall, da auch mehr Leute zu erreichen und tatsächlich, die meisten sprechen mich immer nie auf YouTube oder auch das, ja, aber meistens immer, wenn du irgendwie auf einer Cardshow bist, geiler Podcast, so, das ist so auch das, was meiste, wo die Leute meisten Verbindungen haben zu mir oder zu uns.
Ich glaube tatsächlich, weil auch ein Podcast ist ja deutlich einfacher zu konsumieren. Das Gespräch habe ich letztens mit Gregor gehabt. Und dann hat er sich dann auch, Gregor ja totaler Herzensmensch, auch wieder so tausendmal entschuldigt, dass er dann live ja nie mit dabei ist abends, sei es dienstags oder donnerstags. Aber er hört immer jeden Podcast oder spart die dann auf und hört sie dann auf dem Weg in Urlaub oder auf einer Geschäftsreise. Er meinte, er hat einfach abends auch gerade für das Format am Donnerstag, was ja dann schon ja auch mal Richtung 2 Stunden geht, wie eben erzählt, ja, war gar nicht die Zeit. So, der sitzt dann da mit seiner Frau, guckt einen Film, und 2 Stunden ist dann schon viel. Das ist ja das, was wir ja immer wieder sagen, was ja vielleicht auch ein bisschen abgedroschen immer klingt, aber so die Zeit, die sich die Leute nehmen, das Abend zu konsumieren, live, ist halt richtig krass. So, das hatte ich. Und manchmal sind es dann ja auch einfach, und das ist ja ganz witzig, wenn man dann
Leute fragt, die erfolgreich streamen oder YouTube-Videos machen oder Podcasts machen, so wie denn die Zuhörer und Zuschauer gekommen sind. Und ich kann das jetzt aus meiner ganz kleinen Sample-Size von 1,5 Jahren, kann euch gar nicht erklären, wie und wann. Also, weil mir ist letztens aufgefallen ist, dass gefühlt über den letzten Monat verteilt, so nach der Card Madness fing das so ein bisschen an, auch die Streams am Donnerstag total voll wurden, also total voll in meinem bescheidenen Rahmen, aber am Anfang waren wir halt zu viert, das war der Chatbot, das war Melli, meine Frau, das war Markus und Zausi und ich mit dem Fake-Account, da waren halt 5 Leute im Stream und jetzt ist es halt schon regelmäßig so um die 35, das ist halt schon verrückt, alleine sich so vorzustellen, dass ich 35 Leute, 40, das spielt ja keine Rolle, die abends diese 2 Stunden Zeit nehmen, sich dann irgendwie reinzuziehen, mit dem Twitch-Account und dann nochmal die ohne Account zu gucken. Das ist schon cool.
Ja.
Das macht uns schon sehr viel Freude.
Das stimmt. Das Schöne ist tatsächlich auch im Podcast, was ich so feststelle, dass wirklich den hören Leute, die schon, ich mag dieses Wort nicht, aber die schon länger dabei sind, Worms Metal hört unseren Podcast, Benny hört unseren Podcast. Da gibt's so ein paar, die wirklich auch schon sehr, sehr lange dabei sind und aber auch sau viele, die einfach neu am Start sind. Und das macht's nicht einfacher, sag ich mal, in so einem Podcast, weil du irgendwie versuchst, alle so ein bisschen abzuholen. Aber scheint uns, glaube ich, ganz gut, weitestgehend ganz gut zu gelingen. Ja. Vielleicht ganz kurz noch, wer Flimmy ist, weil wir haben es jetzt angesprochen, das ist auch sowas. Wir reden oft von Leuten, wo wir dann einfach davon ausgehen, dass ihr die kennt. Und Flimmy findet ihr unter ungesunder-sportkonsum auf Instagram. Da habt ihr dann auch ein Profil zu Flimmy. Dort ist auch sein privates Profil verlinkt. Genau. Ja. So viel dazu. Und ja, zum Jubiläum haben wir 2, 3 Ideen schon mal rumgesponnen, die ganz geil werden, glaube ich. Lassen wir uns auf jeden Fall was einfallen. Vielleicht gibt's auch was zu gewinnen. Aber ich glaube, die Formate, die uns dafür einfallen, und da seid auch ihr wieder gefragt, werden ganz cool.
Das ist auch cool, weil momentan auch so Beobachtung bekommen wir immer mehr Feedback von Leuten zu folgen, die Ideen. Ich habe zum Beispiel gestern eine super lange PN bekommen von jemandem zu dem Thema Kartenqualität, weil er in der Druckerei gearbeitet hat und hat mir dann ganz genau erklärt, warum One-Piece-Karten so viel geiler sind als die normalen Sportkarten, woran das liegt, worauf zu achten ist, wie One-Piece auch super krass schummelt mit der Qualität und dafür sorgen, dass ihre Karten alle perfekt rauskommen. Das fand ich total interessant. Also das werden wir dann vielleicht irgendwann mal nachreichen, wenn das für den lieben Ben, glaube ich, auch okay ist, dass wir das teilen. Das fand ich total interessant. Und das bereichert dann ja auch, ne? Das ist ja sonst, Podcast ist ja immer eher Einbahnstraßenkommunikation. Also wir machen Mund auf und ihr hört's dann oder halt eben nicht. Das werden wir noch mal teilen mit euch. Das ist wirklich cool.
Ja.
Was wir aber auch leider so ein bisschen, aber auch das eher Bauchgefühl, gibt's jetzt keine Studie zu. In letzter Zeit habe ich schon hier und da mitgekriegt, dass Leute sich aus dem Sportkarten-Hobby wieder so zurückgezogen haben. Und das waren auch Leute, die ich auf der letzten Card Madness getroffen habe, die Feuer und Flamme waren und hier und mega geil, alle super. Und dann nach einem Jahr sagen, ich glaube, dass das doch nicht so das Richtige für mich. Und das hat mich dann so ein bisschen Fragen zurückgelassen, woran das halt dann liegen könnte und was man als aktiver Hobby-Teilnehmer da noch mehr machen könnte. Ne? Also ich kann ja mal kurz so ein bisschen die Gründe aufzählen, komplett wertungsfrei jetzt. Einer hat irgendwie gesagt, keiner gönnt einem was, wenn man was zieht, oder die Sammlung wird schlecht gemacht. Ein Thema, die Boxen werden immer teurer, war auch ein Punkt, der da geäußert worden ist, ne? Weil man gesagt hat, irgendwie Sammelkarten, Hobby ist halt eben auch Sammelkarten, Booster, Displays, Cases zu öffnen. Beim anderen war es auch so, dass es keine richtige Community gibt, dass es war irgendwie immer heiß, dass irgendwie alles irgendwie eine Hobby-Family ist und Hobby-Love, aber am Ende des Tages ist man trotzdem dann irgendwie alleine auf den Messen unterwegs gewesen. Und dass man auch, es war auch bei einigen so der Grund, dass man nicht wusste, wie man diesen Langzeitspaß aufrechterhalten kann. Ne? Also man hat dann irgendwie so seine Karten gesammelt und gechased und gekauft und dann sind die im Koffer und dann fiel man in so ein, in so ein Loch rein, what's next, und hat dann darauf wohl keine Antwort gefunden und dann gesagt, boah, ich glaube, ich unterbreche das jetzt erstmal. Aber bevor wir da jetzt da tiefer einsteigen, wie siehst du das denn? Hast du so ein Bauchgefühl? Weil eigentlich reden ja immer alle davon, dass das Hobby größer wird, ne? Und es wird auch größer, so. Aber trotzdem waren jetzt die Stimmen schon ein bisschen lauter von Leuten, die sich aus dem Hobby wieder zurückgezogen haben. Mhm.
Ich habe das so vereinzelt wahrgenommen, weil ich dann immer mal wieder beim Durchsliden in Instagram irgendwie jemand eine Story rausgehauen habe, teilweise auch von Leuten, die ich jetzt vorher nicht so wahrgenommen habe, die dann gesagt haben, ich bin jetzt hier raus, ja. Ohne jetzt einen Grund irgendwie da mit reinzuschreiben. Boah, das ist super, du hast jetzt ein paar Gründe aufgelistet, das ist super komplex und ich glaube auch super individuell zu sehen, weil da glaube ich so viel mit reinspielt von auch private Dinge, die da sicherlich mit reinschiebt, weil am Ende ist es ein Hobby und ich, finanziell logischerweise ist ein großes Thema irgendwie, wenn du irgendwie, ist jetzt so ein paar Mal mit reingeflossen, was du gesagt hast, du machst dir vielleicht einen Druck, so was du siehst und andere feiern nicht deine Sammlung und macht dich das dann unglücklich und so weiter und so fort, kann schon irgendwo verstehen. Und wenn du dann sagst, okay, aber die großen Chases kann ich mir auch nicht leisten irgendwie, damit ich mal stolz irgendwie andere Karten kaufen kann, was ja absolut Schwachsinn ist. Also ich sag jetzt nicht, dass das. Ich versuche nur, diese Gedanken damit reinzufühlen.
Ja.
Aber ich kann das schon irgendwo verstehen, warum das auch passiert bei dem einen oder anderen. Wobei das eben auch schwierig ist, individuell zu bewerten. Ich glaube, das ist aber nicht nur im Hobby so. Was immer hilft, sind Ziele zu haben. Das ist so blöd, das klingt und das ist so ein, kann man so einfach raushauen. Aber das ist im Privaten so, das ist auf der Arbeit so und das ist auch im Hobby so. Solange du Ziele hast und dich an diese Ziele so ein bisschen orientieren kannst, glaube ich, dann hast du immer irgendwie was, also auch beim Abnehmen. So, bei mir ist es so, ich brauche immer eine Zahl. So, ich will jetzt irgendwie 5 Kilo runter und darauf arbeite ich hin. Und bei Sammeln ist bei mir so, ich will die Karte haben, die Sammlung voll machen, den Spieler jetzt haben. Und das kann sich ja auch mit der Zeit wieder ändern. Ziele verändern sich. Und ich glaube, wenn das irgendwie man hat, ohne jetzt mit Scheuklappen, sage ich mal so ein bisschen, nicht so sich von außen beeinflussen lässt, dann kann das auch durchaus helfen, glaube ich, da irgendwie länger drin zu bleiben.
Ja, das sind gute Punkte. Ich glaube, dass das ist jetzt gar nicht an den Leuten festgemacht, die jetzt aus dem Hobby rausgehen. Ne? Jetzt sagen wir jetzt auch nicht bei jedem Punkt, das sagen wir jetzt einmal. Das ist jetzt nicht Leute, die jetzt zuletzt gesagt haben, dass sie rausgehen. Das ist einfach nur generelles Gedankenteilen unserer Seite. Also jetzt bitte nicht den Leuten in die DMs sliden und sagen, aber der Alex hat gesagt das. Das lassen wir bitte mal schön sein, Sportsfreunde. Ich glaube, die Sache ist, und auch das ist so sehr, sehr persönliche Meinung, dass Hobby halt auch positive Arbeit sein kann. Also ich persönlich finde, wenn du selber nichts investierst, es muss nicht Geld sein, sondern auch Zeit und Begeisterung oder auch die Begeisterung, Kontakte zu knüpfen und Netzwerk aufzubauen, wenn man das nicht macht, dass es natürlich schwierig wird, auch diese Langzeitmotivation zu haben, oder? Weil du kannst es auch alles so für dich machen und war ja damals für mich ja der Grund, warum ich ja mich vor Markus Haustür gelegt habe, nackt in einem Reisigkorb und habe gefragt, ob er mich aufnehmen kann. weil ich glaube, der Spaß kommt dann irgendwann mit dem Teilen. Das klingt jetzt sehr philosophisch, aber ich finde, das macht das Hobby ja auch aus. Ne? Dass du nicht alleine bei dir zu Hause am Fliesentisch sitzt und vor dich alleine hinrödelst und machst und tust. Ich glaube, du brauchst immer mal so diesen Connect auch zu anderen Leuten, um mal andere Blickwinkel zu kriegen oder mal eine Inspiration oder auch einfach Freude zu teilen. Was ich zum Beispiel super gerne alleine mache, ist dann wiederum, mich für Karten zu begeistern, also wirklich mich in dieses Rabbit Hole fallen zu lassen und dann wieder alles verstehen zu wollen. Ich bin jetzt irgendwie auf meiner One Piece Mission gerade unterwegs. Das mache ich dann auch mit mir selber so ein bisschen aus, weil ich das einfach geil finde. Ich liebe es dann bis nachts irgendwie am Handy mir Sachen durchzulesen, Preisverläufe verstehen zu wollen. Das mache ich dann eher so für mich. Dann aber, wenn ich was gefunden habe, teile ich das super gerne, um mich mit anderen einfach auszutauschen. Und das mag ich schon. Und ich glaube, dass, um diesen Punkt aufzugreifen, dass man auf diesen großen Card-Shows, die immer größer werden und lauter und more flashy, dass man da einsamer wird, das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, dass man selber mehr aus der Komfortzone einfach raus muss und dann Leute einfach mal anquatscht oder auch Kontakte aufrecht erhält. Würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Wobei ich das Also weiß ich, ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr typabhängig ist, dass es einfach Typen gibt, dass es nicht notwendig, dringend notwendig ist, für jeden irgendwie da. Also ich glaube, dass du das auch mit dir selber, wenn du sagst, ich habe irgendwie eine Sammlung und ich will die vollständig machen und ich hole mir klar Inspiration, aber ich muss die jetzt nicht unbedingt rein, sondern so für mich, ich glaube, es gibt auch Typen, die sagen, das reicht mir aus. Oder meinst du, das ist ein menschliches Hobby-Ding?
Aber ich glaube schon, dass der Mensch an sich eher auch ein Herdentier ist. Also glaube ich schon. Und ich glaube, dass die Menschen, also sehr verallgemeinert, ne? Oh mein Gott, meine Frau wird mich jetzt so lang machen dafür. Mhm. Aber ich glaube schon, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise Austausch schon gerne hat und Kommunikation. In welchem Maß und Intensität und wie groß die Gruppe ist, ist eine andere Frage. Da gibt es ja welche, die mögen dann die große Gruppe, andere sind lieber so zu zweit irgendwo. Aber ich glaube schon, dass viele gerne würden, aber dann vielleicht so eine Hemmschwelle haben, auf die Leute zuzugehen. So wie ich. Ich hasse es, auf fremde Leute zuzugehen. Ich kann das gar nicht. Also deswegen darf ich das sagen. Ich stelle das ja dann immer in Streams so romantisch und süß dar, dass ich dann irgendwie mehr Bock hatte auf Karten als auf das Business-Dinner. So, das ist auch im Kern richtig, aber der präsentere Teil der Wahrheit ist, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe, meine Fresse aufzumachen und mit den Leuten da zu reden. Das ist wirklich eins der größten Schwächen, die ich habe, auf fremde Menschen zuzugehen. Ich kann das gar nicht.
Das würde man bei dir aber gar nicht denken.
Das ist ja genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das war der Grund, warum ich ja auch ganz am Anfang ein paar Mal davor war, dieses Hobby-Ding auch wieder sein zu lassen. Weil ich zuerst dachte, okay, das ist ein Hobby, das kann ich machen, ohne mit anderen Menschen reden zu müssen. Hab dann herausgefunden, relativ schnell, okay, jetzt meine Frau davon nicht so begeistert, mein bester Kumpel findet das kacke. Wem erzähle ich das jetzt? Weil man will dann seine Freude und Begeisterung ja auch mitteilen und fachsimpeln. Mist, habe ich keinen. Und dann hatte ich ja die Situation, dass ich auf jeden Fall einmal, ob ich zweimal da war, weiß ich nicht. Aber einmal bin ich nach Langenfeld gefahren. Genau, einmal war ich in Langenfeld, bin in den Laden gegangen und habe mir vorgenommen, weil ich den, also Kiki, aus den YouTube-Videos kannte, ich laber den einfach auf stumpf an. Ich schwöre es bei Gott, ich bin reingegangen, einmal durch den Laden gelaufen, mit AirPods in den Ohren und bin straight wieder nach Hause gefahren. Meine Frau so, wo warst du? Ich so, ich war in Langenfeld im Laden, sie so. Du warst doch jetzt Stunde unterwegs. Also warst du so 10 Minuten da drin. Ja, ja, richtig. Hast du mit einem geredet? Nö, die waren irgendwie alle beschäftigt. Es war keiner war beschäftigt. So. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, meinen Mund aufzumachen. Dann meint meine Frau, das ist doch quatschig. Du sammelst doch Karten, du willst doch mal mit jedem darüber reden, oder? So, ja, eigentlich schon. Und dann war eine Trade Night, dann meint meine Frau, ja, so, jetzt gehst du dabei wirklich hin, jetzt nimm mal Finger aus der Nase, geh da mal hin, du bist ein großer Mann, rede mit den Leuten. Ich bin hingegangen mit meinem Koffer, ich hatte da noch so diese total überteuerten Koffer, diese Fotografenkoffer, weißt du, die du gefühlt ins Meer schmeißen kann, was die hier die ganzen Dropshipper aus Deutschland erzählen, ja, mega geil, extra für Karten protected. Alter, halt die Schnauze, das scheiß Ding wurde mal für Nikon entworfen, du Labersack, und kostet eigentlich auf Temu und Zehner. So. Damit bin ich dann nach Langenfeld gefahren, hab mich von hinten rangepirscht am Steakhouse vorbei und hab durch die Galerie reingeguckt und bin einfach wieder nach Hause gefahren. Ich habe mich einfach nicht getraut, wirklich jetzt. Und deswegen, ich habe es ja schon tausendmal erzählt, war meine DM an dich war für mich der letzte Versuch, in dem Hobby Fuß zu fassen.
Echt jetzt? Okay, das ist krass.
Ja, wirklich. Weil ich habe gesagt, so wenn der Trottel mir jetzt nicht antwortet.
Wenn sogar der mir nicht antwortet.
Wenn der Verzweifelte mir nicht antwortet, dann lasse ich es wirklich sein. Und dann hast du mir tatsächlich nicht geantwortet. Da dachte ich mir so, nee, so geht das jetzt nicht. Du musst mir antworten. Du Runzelnase. So, jetzt schreib mir. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz, ganz vielen im Hobby auch so geht, die mega Bock hätten, aber dann einfach so diese persönliche Barrikade haben, auf Menschen zuzugehen. Und ich kann das wirklich zu 1000% verstehen.
Aber ja, okay, das catcht mich auch der Geschichte gerade so ein bisschen. Hab ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Aber wenn wir das wissen oder vermuten, sag ich mal, du das aus eigener Person auch irgendwie selber wahrgenommen hast oder erlebt hast. Was können wir dann ändern? Sind wir dann nicht offen genug auf, weil es hätte ja auch jemand von der Trade Night auf dich zukommen können oder auf im Kiki im Laden jemand mit dir sprechen können und dich begrüßen können, sagen, wer bist du, weil dann kommst du ja, dann musst du nicht den ersten Schritt machen, das ist Eis gebrochen, dann quatschst du ja in der Regel dann schon. Aber müssen wir da mehr einfach offen sein, was heißt offen, aber auf die Leute zugehen, wenn wir sie auf der Card Show sind, auf der Trade Night, alle mal ansprechen, sagen, hier, schön, hi, wer bist du und gehört es dann.
Ich würde sagen, Kiki und Ivan und Achste und so, die machen das ja wirklich hervorragend. Also, dass du da nicht angelabert wirst, das ist eher eine Kunst. Also, wenn du da reinkommst, wirst du eigentlich immer angelabert von denen, was ja super positiv ist. So, aber manchmal auch so Card-Shows, das ist das, was ich ja auch sage, ne? Du läufst so bei den Händlern vorbei. Und ich sage auch mal jedem Hallo, weil ich mir denke, so, ja, ich finde das irgendwie kacke, weil in Frankfurt hatten wir ja auch so unsere 4-5 Karten dazu verkaufen. Wenn Leute noch nicht mal Hallo sagen, weiß ich jetzt nicht, finde ich mir ein bisschen schade. Vielleicht da ein bisschen offener zu werden, aber es soll ja auch jetzt nicht so mega sozialkritisch werden, die Unterhaltung. Also, ich glaube, dass man das vielleicht immer so ein bisschen reflektieren muss, ne? Und dann auch offener zu den Leuten ist. Deswegen war das ja auch damals die Idee gewesen von mir, die ich ja hatte mit dem Hamptons Card Club, weil ich mir dachte, okay, dann ist die Runde ein bisschen kleiner, es ist vielleicht privater und gibt dann vielleicht Leuten auch noch mal ein bisschen mehr die Chance, um einfach auch dann noch Anschluss zu finden. Ne? Und da sind schon auch welche drin, die gesagt haben, ja, aufgrund des Podcasts habe ich mir erst einen Instagram-Account gemacht, weil ich mal gucken wollte, was da so geht. Wo ich mir dachte so, ey Bruder, wo hast du denn gesammelt? Ja, auf Facebook. Facebook und eBay Kleinanzeigen. Ist so, jo, stark. Das ist es. Und ich glaube, so richtig krass vornehmen müssen wir uns da gar nichts, sondern einfach ein bisschen reflektierter zu sein und dann noch mehr auf Leute zuzugehen. Wenn man die alleine da rumstehen sieht, dann bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, da mal hinzugehen und ihn zu fragen, was hast du für geile Schlitten bei dir im Koffer? Dann wird diese Person dir wahrscheinlich sagen, ja, ich habe nicht so krasse Bänger mit dabei. Und dann ist deine Aufgabe zu sagen, egal, zeig her den Prügel. Weil ich glaube, dass so eine Sammlung ist bei vielen, die das als Sammlung betreiben, höchst persönlich. Das ist ja so das tiefste, emotionalste im Innersten der Person, finde ich ein Stück weit. So, du gibst Leuten sehr, sehr viel Preis mit den Karten, wenn du es wirklich ernst betreibst. Und deswegen muss man es auch einfach auch mit Respekt behandeln. Und ich finde das dann schon interessant, mir das anzuhören.
Ja, ja. Spannende Ansicht. Die könnt ja gerne mal, weil es würde mich mal interessieren, was ihr so wie das wahrnehmt. Also ich meine, haben jetzt hier wir so ein bisschen fantasiert und überlegt, was man braucht und was notwendig wäre. Aber nehmt ihr das genauso wahr? Nehmt ihr das anders wahr? Ich kann ja auf Spotify Kommentare drunter schreiben, was auf YouTube geht. Gerne mal interessieren. Ich habe, um das vielleicht noch von meiner Seite aus ein bisschen abschließen, gar nicht so sehr auch, das hatte ich aber glaube ich auch schon mal in einem letzten Podcast, dass viele einfach auch von Sportkarten rüber zu TCG entweder ganz wechseln oder mitwechseln. Ne? Das ist gerade irgendwie, dass ich das
sehe so, ich aber inzwischen ein bisschen mehr
mit so erlebe, dass es das nämlich so vermehrter war, also als jetzt letztlich zu vermehren. Das verstehst du? Mhm.
Weißt du, warum?
Das wirst du
weil sein. Du, also so persönliche Erfahrung jetzt, das ist wieder so ein neues, kleines Feuer, was da halt lodert. Also auf mich jetzt mal runtergebrochen, ich kann ja immer nur für mich selber sprechen und für Markus Schuhkarton. Ich glaube, so Sportkarten, je nachdem, wie man sammelt. Ich bin jetzt kein Teamsammler, ich habe keine richtige Player-PC, ich sammle Mario Götze, aber der hat jetzt auch nicht so viele Karten im DFB-Dress. Also, was ich damit sagen will, wenn du keine Teams sammelst, du hast keine unlimitierte Spielersammlung, ist die Story dann auch irgendwann ein Stück weit auserzählt. Ich habe für mich jetzt identifiziert, ich habe meine Goats alle im Koffer. Ich habe meinen Traum erfüllt mit dem Holmes-Autogramm, Brady, Pelé, irgendwann noch eine Otani, aber das ist irgendwie gerade dann doch sehr, sehr teuer. Aber so diese Story, jetzt jeden Monat was Neues zu finden, habe ich gesehen, ist einfach gerade nicht mehr der Fall, weil so ich habe jetzt meine Jungs und ich mache auch immer Upgrades, wenn ich mal was sehe, ne, dann tausche ich eine Karte aus, mich persönlich Upgrade jetzt, aber ich habe gemerkt, irgendwie so diese Begeisterung für andere Sportler hat man dann nicht. Und ich glaube, wenn viele in sich reinhören, jeder hat so seinen Main-PC-Spieler oder sein Main-Thema oder Headline, was er sammelt. Und dann versucht man sich immer wieder für was anderes zu begeistern, aber identifiziert dann vielleicht, ja, das war es jetzt vielleicht doch nicht. Das war nicht so die Liebe. Weißt du? So, weiß ich jetzt gerade nicht. Und TCG ist einfach, ist was Neues. Ne? Bei Pokémon, das ist viel Kindheit. Bei One Piece war es bei mir jetzt. Okay, krass, ich war krank, ich habe die Serie geguckt, ich war irgendwie connected zu den Hauptprotagonisten, ich fand es interessant. Und dann war so wieder dieses Interesse da, ne? Sich einzulesen in Checklists. Okay, welche Karten sammelt man eigentlich? Wie oft kommen die Karten vor? Welche Design gibt es oder welche Design gibt's? Welche Foils gibt's? Also dieses Hobby komplett von vorne zu beginnen, fand ich total interessant. Und ich glaube, dass es für viele schon dann so das Thema ist und auch der kleine Nebenfaktor, dass die Produkte dann doch nochmal erschwinglicher sind. So, ich weiß, Pokémon kriegst du auch nicht zum UVP, aber dann reden wir halt, dass du nicht 5 Euro für einen Booster ausgibst, sondern 7,50 Euro. Jetzt keine Beträge, wo man jetzt sagt, okay, schmeiß ich mich jetzt in den Ruin rein. Bei Hobbyboxen ist es dann nochmal irgendwie, ich zahle das Dreifache vom MSRP und ich gebe da nicht mal 250 Euro für einen RIP am Wochenende aus, sondern 750. Also der Schaden ist einfach deutlich größer.
Mhm. Ja, ich sehe das, was du sagst. Ist natürlich dann einfacher, wenn du eine Sammlung hast, ich sammle den Team, ich sammle den Spieler, der aktuell noch spielt. Dann hast du ja schon eher so ein bisschen auch regelmäßige Updates und regelmäßiger was. Und jetzt aber so sagst, ich sammle die Goats, und das ist dann ja auch nicht die Masse und da ändert sich auch nicht so viel, dann kann ich das schon verstehen. Ich meine, da ich bin halt null, das wirst du ja wissen und ihr merken, ich bin halt null in Pokémon und in dem ganzen TCG, weil ich es nie geguckt habe und mich nie an mich ging. Ich kann es so ein bisschen verstehen, weil es dann bei mir so ist in Richtung Movie, Musik, Game of Thrones, da könnte ich mich dann wieder austoben oder in Dinge, die ich mal geguckt habe. Also wenn man jetzt den Sport so mal raus über den Tellerrand guckt, dann wären das solche Dinge. Bei so einem TCG sehe ich mich halt 0,0. Aber es kann natürlich mit ein Grund sein, warum gerade einige da so rübergehen.
Es ist halt so dieses, so, ich glaube, im Sport haben sich halt auch einige so ein bisschen auch die Finger verbrannt, weil man immer dann gehofft hat, okay, das ist der nächste Lamine, der nächste Kobe, der nächste MJ. Und das Fingerverbrennen ist ein TCG, wir sprechen, wenn wir jetzt mal die ganz dicken Kracher außen vor lassen, wir sprechen jetzt nicht über komplette Kopfschuss-Summen da teilweise. Das ist irgendwie auch ein anderes Sammeln, habe ich das Gefühl. Ich fange auch einfach an, da Karten zu kaufen, weil ich die einfach schön finde, weil wir sprechen über nicht so horrende Beträge. Jetzt versteht mich nicht falsch, aber ich kann mir eine One Piece Karte kaufen für wie 80 Euro in einer CGC Pristine oder PSA 10 und denke mir, boah, die ist geil, ich hol die raus, guck mir die ganze Zeit an. Das ist irgendwie bei Sport dann hier und da nochmal ein bisschen anders gelagert gefühlt, finde ich jetzt. Mhm. So, und diese Begeisterung ist schon cool, dann wieder selbst zu entdecken, ne? Dass man Bock hat, eine Sachen besser. Also mich kriegst du halt immer über dieses Wissensthema halt. Ich finde das halt geil, so über ein Thema alles zu wissen und da voll tief einzutauchen, das merke ich schon extrem gerne. Und ich finde die Designs einfach geil. Ich glaube, wenn man so ein bisschen kunstaffin ist, ist TCG ja eh nochmal auch so ein wohliger Hafen halt, ne? Die Karten sehen geil aus, geile Designs. Ich finde auch zum Beispiel japanische TCG-Karten viel, viel more eye-appealing als englische oder deutsche, weil es passt dazu. Da kommt die Karte her, das kommt aus dem kulturellen Teil der Welt, also es passt auch optisch einfach besser.
Das Thema Kunst ist übrigens ein guter Übergang zu einem kleineren anderen Thema, was wir haben ja, das hatten wir auch schon mal ansatzweise mit drin. Es sind ja immer wieder, jetzt gab es Course mit MLB, Kunst-Fashion mit Baseball-Drops. Wir haben logischerweise Tops Now schon gehabt. Yankees und Dodgers haben eine Collab mit dem Künstler. Also es sind immer mehr Artist-Collabs. Wir reden über Piggy Banks sehr, sehr oft. Ist das eine kreative Erweiterung des Hobbys? Gab es das schon immer? Oder ist das ein neues Feld, was gerade immer mehr bespielt wird? Das ist gerade jetzt schon ein paar Zeit lang.
Ich glaube, das kommt jetzt immer mehr und das rückt bei Leuten immer mehr in den Fokus. Und das ist auch super positiv. Ich finde diese Kollabos finde ich extremst geil. Mit Kors, mit Murakami hat er das ja auch gehabt vor 1,5 Jahren für die Tokyo Series in der MLB. Das ist ja Tops mit den MLB-Produkten immer so ein bisschen fortschrittlicher und testen da ja auch viel aus, um das dann am Ende des Tages nochmal überzustülpen. Müsste mal darauf achten, dass viele Sachen kommen aus den Baseballkarten, die dann da verprobt werden. Wenn die Sachen gut laufen, werden sie dann meistens bei NBA dann reingekippt oder bei NFL. Weil ich glaube, das liegt super, super nah beieinander und den Markt, den Fanatics da Tops bespielt, ist auch maximal naheliegend. Ne? Wie viele Leute, die kunstbegeistert sind, sammeln auch Karten. Also ich könnte dir jetzt aus dem Stegreif 5 Leute aus dem HCC nennen, die diehard Kunstfans sind. Also wirklich diehard. Und die auch über Kunst reingekommen sind. Ich habe auch erst Kunst gesammelt und dann Karten. Mal das ganze Romantikgeschwafel vom Schulhof mal außen vor. Ich weiß, wir haben alle schon mal gesammelt, aber so als Erwachsener mit eigenem Geld, auf Ernst, habe ich erst Kunst gesammelt und dann Karten tatsächlich.
Das ist das, was ich auch glaube, dass dadurch ja auch neue Zielgruppen angesprochen werden,
Total.
immer mehr, ne? Also die weg so ein bisschen von, ich bin Fan von Michael Jordan, von Tom Brady, sondern ich bin Fan von dem Künstler oder dem Design und guck mal, was der noch so hat.
Das ist total interessant. Wir haben ja auch einen bei uns in der Community, der arbeitet ja, ich glaube, für ein Museum als Kunsthistoriker oder Kulturwirtschafter, irgendwie sowas. Der hat ja auch mal angefangen, bei uns im Kleinen hier und da mal Kartendesigns ja mal runterzubrechen auf deren Bestandteile und Herleitung, worum, wie, welche Karte entworfen worden ist. Also 90er, 2000er Inserts, total spannend. Also ich glaube schon, dass es da super, super viele Parallelen gibt. Und wenn du eh dich schon so embraced hast, dass du sammelst mit Kunst, also wenn du Kunst sammelst, dann bist du eh komplett cooked. Also dann bist du innerlich gebrochen. Du hast ein Budget, du kennst Chill Bidding aus dem FF. Darin hast du einen schwarzen Gurt, wenn du Kunst sammelst.
Echt?
Und
Ist
du
das da
bist ja,
so?
Kunst ist nur Chill Bidding.
Ach komm.
Ich schwöre bei Gott, Kunst, also erstmal so die Top 1% auf dem Weg dahin, das ist alles Schillbedingt. Deine Aufgabe als Galerist ist es, die Kunstwerke deiner Schützlinge so weit hoch zu chillen, dass bei den nächsten Auktionen diese Preise wieder erzielt werden. Ich schwöre es bei Gott, das ist wirklich verrückt. Und der Markt ist wirklich klein, du kannst ihn super einfach manipulieren, du hast ganz viel Geld runtergebrochen, aber das ist was, das ist ein anderes Gespräch. Und ich glaube, dass diese Käufergruppe schon total smart ist. Und Piggy Banks zum Beispiel bedient jetzt ja par excellence. Der hat jetzt ja zum Beispiel auf dem Fanatics Fanfest wieder Updates vorgestellt. Ne? Du merkst so diese Weiterentwicklung die ganze Zeit. Er arbeitet offensichtlich gerade an kompletten neuen Cases und Möglichkeiten, diese Cases oder Slabs zu showcasen, also auszustellen. Müsst ihr mal gucken. Er hat die Story, glaube ich, noch online. Das hört ihr, glaube ich, wenn ihr es heute Nachmittag hört. Piggy Banks. Der entwickelt das ja auch die ganze Zeit weiter, ne? Und du kaufst ja nicht nur eine Karte von Piggy oder von diesem Custom Card Arte, sondern du kaufst ja die ganze Story drumherum, du kaufst seinen Weg dahin, du kaufst seine Erfahrung, du kaufst seine Idee, du kaufst dich auch ein Stück weit ja dann da auch wieder in so eine Community ein, ne? Weil wir eben auch eingangs sagten, auch da hat man dann wieder so seine eigene Bubble, in der man unterwegs sein kann. Man muss halt mutig sein und dann einfach auch mal in Kontakt treten mit den Leuten.
Und ich glaube, es wird auch spannend zu sehen mit der Zeit, wie sich das verändert, ne? Wenn du eben so eine Piggy Banks nicht in deinem Koffer liegen hast, sondern im Wohnzimmer. Und da die eine Kurskarte liegt im Wohnzimmer und du kriegst Besuch und die Leute laufen durch dein Wohnzimmer und gucken, was ist denn das? Das ist aber eine schöne
Ja.
Karte. So, und dann hast du da auch wieder Leute, die vorher, wenn es in deinem Koffer liegt, einfach nie so berührst. Und du legst ja nicht normal jede Sportkarte in dein Wohnzimmer, sondern das sind dann schon so andere Objekte, die du dann schon eher mal ausstellst. Finde ich mega spannend,
Es
den
ist
Ansatz.
ja, das ist ja das, was wir aber auch schon länger predigen. Wir brauchen irgendwie mal einen innovativen Ansatz, wie man Karten geil showcasen kann. Das Bottleneck bei Karten, die sind so groß, wie sie groß sind. Das heißt, sie sind immer relativ klein. Deswegen war ich auch ein super Fan von diesem Panini Blockchain-Ding. Ich weiß, nicht jeder ist davon Fan, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber nochmal, stell dir mal vor, du hast so ein Panini-approved Frame zu Hause, OLED, hast du nicht gesehen. Und auf dem kannst du dann deine Karten showcasen, die du besitzt. Geil. Fände ich gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Und da macht ja gerade der CEO von Mintaverse, das sind ja die, die mit NBA Grading zusammenarbeiten, mit diesen total sleeken, kompakten Grading Cases, hatten wir auch schon mal ein paar Mal gehabt, geht gerne mal drauf. Mintaverse arbeitet mit NBA Grading zusammen. Die haben NFC-Chips in den Holdern verarbeitet, die wurden jetzt alle upgedatet im Zuge des Fanatics Fanfests, da kann man sein Handy oben dran halten. Und dann geht's los. Du kommst auf den Steckbrief der Karte, du hast die Karte perfekt fotografiert im RAW-Zustand, du hast die Karte fotografiert im Zustand in einem Case mit drin und du wirst da die Möglichkeit haben, weitere Bilder hinzuzufügen und Highlight-Momente des Spielers und kannst das dann perspektivisch auf Bildschirmen teilen. Das ist nur geil. Wirklich. Und ich glaube, das wird vielen Leuten auch dieses ganze Thema Vaulting ein bisschen einfacher machen, weil sie sagen, okay, dann liegt die Karte vielleicht irgendwo im Vault, aber ich habe ja die zu Hause, High Quality, an der Wand, kannst mir da angucken, begeistern, meinen Freunden zeigen. Und ich glaube, der Schritt fehlt noch so ein bisschen hier und da. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das angenommen wird von denen.
Das erinnert mich so ein bisschen an das Erste, was du gesagt hast, an diese Fotorahmen, die man auch bespielen kann.
Ja, total.
Du zu Hause hast. Die haben meine Eltern aber nie genutzt. Hab ich immer geschenkt. Ja.
Dass man so ich habe meine Eltern auch so, ja, meine Eltern haben sich selber so einen Rahmen geschenkt und haben dann aber gesagt, du lädst dann immer Fotos drauf und nicht nur so, ja, okay, never mind. Und dann ist es aber irgendwann so in Arbeit ausgeartet, weil jedes Mal, als meine Eltern bei uns zu Hause waren, dann mein Vater nach 3 Stunden geschrieben hat, lädst du noch die Bilder von heute auf den Rahmen? Und ich war so, boah, Diggi, du hast selber ein mobiles Endgerät, nimm deinen Zeigefinger, mach ein Foto, Abfahrt.
Ja, spannend zu sehen auf jeden Fall. Übrigens, sollten ja auch mal einladen, die Jungs vom Mintaverse, glaube ich, in unserem Podcast macht Sinn, da mal ein bisschen mit denen zu quatschen. Schreib mir mal.
Sollten wir tun.
Ein aktuelles Thema, was aber auch noch ganz gut passt, hatten wir jetzt die Tage im Hobby-Talk auch, aber hatten wir immer mal wieder schon. Und zwar, was kann man tun gegen Reseller? Und da hatte der ein oder andere Shop-Betreiber ja schon was gemacht, hatte irgendwie Packs aufgemacht oder Boxen aufgerissen, die Folie, dass die nicht so einfach wiederverkauft werden können, nachdem bezahlt worden ist. Und jetzt hat auch Tops nachgezogen und hat für die ersten Boxen, eine Megabox, die Sealed Labels entfernt oder die Folie entfernt vor dem Verschicken an Leute da draußen. Wir haben am Dienstag schon gesagt, das ist ein guter erster Schritt und finden wir mega, dass das so losgeht. Wir wollen mal ein bisschen weiterspinnen. Was wären denn noch Maßnahmen? Hilft das jetzt aus unserer Sicht, dieses Entfernen der Folie auch auf dem Zweitmarkt? Gibt es trotzdem noch Bottlenecks, oder was heißt Bottlenecks, aber gibt es immer noch Leute, die das nicht interessiert und trotzdem weiterverkaufen können zu einem X-Preis? Und was muss noch passieren? Das sind ein paar Fragen, die wir vielleicht nochmal kurz diskutieren können.
Sagt er. Ich glaube, dieses ganze Thema ist, ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen. Wenn du jetzt wirklich jemand bist, der dann 50, 60 ETBs sich irgendwie organisiert, einen ganzen Laden irgendwie leer kauft, so Marktkaufregal einmal komplett ausplündert und dann die Pokémon-Dinger fürs Doppelte zu verkaufen, boah, weiß ich jetzt nicht. Ich bin aber auch ehrlich, und das sage ich Leuten auch, wenn ihr die Chance habt, irgendwie eine Box zu kriegen und die fürs Doppelte weiter zu verkaufen, so funktioniert halt eben unsere Welt. Was willst du halt jetzt dagegen tun? Ne? Und ich glaube, wenn das nicht ausartet, dass es auch in gewissen Rahmen auch ein Stück weit in Ordnung ist, weil es halt eben auch Teil des Hobbys ist. Also sich Sachen Ziel zu kaufen und sie nach einem gewissen Zeithorizont wieder weiter zu verkaufen, das ist nichts komplett Verwerfliches. Ich finde dieses Scalping halt wirklich schwierig. Ne? Wenn du wirklich massenhaft Boxen einfach kaufst, das Produkt komplett wegkaufst vom Markt und dann halt irgendwie den Preis selber bestimmen kannst, das ist schon echt schon schwierig. Was ich auch schwierig finde, ist, wenn Leute zum UVP, EK Boxen kriegen als Partner und die dann zu den Baumarktpreisen weiterschleudern. Das funktioniert nicht. Funktioniert witzigerweise bei Uhren auch nicht, ihr kleinen Schokohasen da draußen. Ne? Wenn du Rolex-Konzessionär bist, verkaufst du die Rolex-Uhr zum Listenpreis und nicht zum Graumarktpreis. Zwinker-Smiley. Aber ich glaube, der Schritt, den sie jetzt gehen, ist mit, dass sie die Folien abmachen von den Megaboxen, ist genau der richtige Schritt. Weil das unterbindet das dann schon. Ich glaube nicht, dass Leute über eBay, und eBay ist ja dann das Problem, ne? Du hast ja eine super große Käuferschaft. Das kauft dann keiner, wenn die Folie ab ist. Ich weiß, ich habe einmal eine Topps NBA-Box verkauft über eBay. Wow, der wollte von mir von jeder Seite der Folie ein Foto haben. Also wirklich, dass er mich nicht nur nach meinem Blutbild gefragt hat, das war alles. Das war abenteuerlich. Ich habe dem 10 Fotos rübergeschickt, um dem zu zeigen, dass die Folie noch ganz ist. Und das hat mir dann selber sehr stark veranschaulicht, wenn diese Folie ab wäre, wäre er zum Beispiel als Käufer gar nicht da gewesen. Und ich glaube, dass deswegen ein guter Effekt ist, das weiterhin auszurollen.
Was ich spannend finde zu beobachten, wird sein, wie groß das Vertrauen in diese geöffneten Boxen ist. Wir haben ja immer mal wieder die Fälle, dann hat ein Pack gefehlt, auch in der Sealed Box, so mit Folie drinne.
Ja.
Dann war in einem, obwohl drin stand, ist ein Autogramm drin, kein Autogramm drin. Das öffnet natürlich auch dafür neue Türen, zu sagen, hier, in meiner Box war gar kein Autogramm. Es ist nur eine Megabox. Ich glaube, da ist auch nichts garantiert, glaube ich, jetzt gewesen an Autogramm oder Memorabilias. Aber wenn das dann irgendwann mal ausgeweitet werden soll, und dann du da immer Memorabilias drin hast, logischerweise, und dann fühlst du das Pack und tauschst vielleicht das eine Pack mit dem anderen aus von der Seedbox, wenn du es weiterverkaufen willst und so weiter. Das öffnet natürlich auch Türen dafür so ein bisschen, glaube ich, ne? Da muss man so ein bisschen aufpassen.
Vielleicht ist es ja auch der Grund, warum sie erstmal das mit den Megaboxen halt pilotieren, weil du kannst da, glaube ich, fast nichts abwiegen und nichts Tasten erfüllen, weil ja, genau das ist ja das Problem am Ende des Tages. Und es geht ja jetzt auch gar nicht um die Leute, die das dann weiter flippen als Box, als Ganzes, sondern es geht ja auch an die Leute, die Einzelpacks gerade auf Cardshows verkaufen. Also das ist ja wirklich dann für die ja, Highway to Money, wenn sie das in der Hobbybox machen würden, dann kann man die, glaube ich, dann doch relativ einfach abwiegen. Ich glaube, ich würdige da auch mehr den Schritt, dass sie was tun, als das, was sie jetzt da getan haben. Ich glaube nicht, dass das so die perfekte Lösung ist. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass sie ein Problem gehört haben. Sie haben das für sich weiterverarbeitet und auch vor allen Dingen auch mal umgesetzt. Und deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen schade, wenn du da den ganzen Fliesentisch-Günthers hast, die immer sagen, oh, das reicht noch nicht, alle Scheiße, die da oben, die halten uns klein. So, ja, aber jetzt würdig doch mal, die haben es so einfach mal gemacht, die hätten auch einfach sagen können, so wie Panini, sorry Panini, so, die scheißen auf die Meinung der Leute. So, das ist doch auch die Wahrheit. So, da wurde nie irgendwas innoviert oder hast du nicht gesehen. So, die haben jetzt ein Problem gehört, haben das umgesetzt und die pilotieren das. Die werden bestimmt tracken, wie verhalten sich die Verkäufer auf eBay, was tut sich da, ne, das kann man ja ganz schön auch benchmarken. Was ist das Sales-Volumen, was man da sieht? Wie schnell werden Sachen ausverkauft? Damit kann man das ja auch ein bisschen tracken. Also ich glaube schon, dass man das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch vorantreibt. Und wir als Hobby müssen auch echt mal ein bisschen die Füße stillhalten und, glaube ich, es positiv wahrnehmen, dass jemand was machen möchte.
Glaube ich auch. Gibt es was aus deiner Sicht, wo man sagt, das könnte man noch tun, was dir einfällt als Produktentwickler bei Tops?
Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen an dem Auspack-Experience was tun, gerade wenn ich mir da die Hobbyboxen und auch High-End-Produkte angucke, da muss noch mal deutlich mehr passieren, meine persönliche Meinung. Ich wäre auch nach wie vor total dafür, dass auch gerade in dicken Karten, nehmen wir mal Dynasty oder auch bei Panini Flawless, wirklich top, top, high-end, dass da deutlich mehr in Sachen Fälschungssicherheit getan wird. Habe ich schon wieder mitbekommen, dass, ich glaube, das war eine IMAX, Steph Curry, da wurde der Patch ausgetauscht im Nachgang. So, die Karte wurde gegradet mit dem ausgetauschten Patch. Schwierig. So, und ich frage mich, okay, na, damit wir so viel Geld verdienen, dann pack doch in diese High-End-Karten so ein NFC-Chip einfach rein, mach doch ein Foto, wie die Karte aussah. So, ist jetzt nicht so komplex. Pack da die ganzen Zertifikate rein, Autogramm getätigt, bla bla bla, Patch ist drin von dem Spiel und gut ist. Also wirklich da nochmal die Karten als Kernprodukt nochmal weiterzuentwickeln, da würde ich mich schon sehr drüber freuen.
Ja, es sind jetzt dann eher so qualitative und ja, wobei das letzte war dann auch schon so ein Sicherheitsding. Weil
das Problem ist halt, das habe ich jetzt auch immer mal wieder gehört, ne, so, ja, dann sollen die halt einen Drucker anschmeißen und mehr drucken, die Idioten. So, ja, das kannst du halt machen, aber dann bringst du ja einen ganzen Marktmechanismus aus den Fugen. Das geht halt nicht. Das wird nicht funktionieren. Das wäre genauso, als wenn die EZB sagen würde,
guck mal ein bisschen.
Voila, voila, wir drucken einfach die ganze Zeit Geld. So, das könnt ihr auf dem Parteitag gerne besprechen, aber das wird halt so nicht funktionieren. So funktioniert das nicht. Es tut mir leid. Es geht nicht.
Ja. Sehr gut. Dann haben wir doch heute wieder einige schöne Themen zusammenbekommen, hoffentlich. Vielleicht ein Aufruf schon mal für das Jubiläum nochmal. Falls ihr einen Wunschgast habt da draußen, den wir unbedingt versuchen sollen zu organisieren, und ja, ich habe schon mehrfach Dirk Nowitzki auch in den DMs geslidet bekommen, solange es halbwegs realistisch haben. Ihr wisst, wen wir schon ab und zu mal hin haben. Also es kann schon auch ein Name sein, der ein bisschen größer ist in der Reichweite, aber was ist euer Wunschgast? Und dann versuchen wir natürlich alles, den zu unserem Jubiläum zu besorgen. Schreibt uns da gerne entweder in die DMs beim Alex oder mir, oder schreibt es in die Kommentare. Dann geben wir alles, dass es zum Jubiläum da einen Wunschgast für euch gibt.
Hast du noch was? Was denn mit Michael Jordan? Michael Jordan fand ich gut.
Das, kannst du ja mal.
Nein, also ich fände ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir jemanden wünschen dürfte, ich finde ja so ein Chris Kramer finde ich geil. Der sammelt, das ist auch ein Suchtbruder, der spielt Paddle. By the way, Fanatics ist jetzt groß in Paddle eingestiegen. Ich habe es immer gecallt. Sammelt Pokémon. Wir haben schon Schnittmengen, Chris und ich.
Ja, dann schreib ihm doch.
Und du auch. Ja. Ich will, ja. Wir schauen mal. Aber Chris Kramer wäre wild.
Chris Kramer wäre wild, ja.
Oder Mario Götze.
Ja, wobei ich glaube, der wird, also ich glaube realistischer, ob es jetzt Mario Götze sich in so einem Podcast setzt, weiß ich nicht. Chris Kramer könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ohne jetzt sagen, dass da Mario Götze keinen Bock drauf hat, aber dass es da schon nicht so einfach ist, dann müssen wir mal Sebi fragen. Vielleicht hat er ja noch seine Hände.
Wir werden Telefonate führen. Wir haben ja nächste Woche Urlaub. Es werden Telefonate geführt und dann gucken wir mal, was wir da reden können.
So nehme ich. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Wenn es euch quält, lasst gerne 5 Sterne da und wir freuen uns dann auf die nächsten Hobby Talk Donnerstag, den Stream bei Alex oder den nächsten Das Hobby Podcast. Macht's gut, bleibt gesund.
Tschö, ihr Lieben.
Tschüss.